Der heilige Charbel war eine betende Seele. Dem Herzen Jesu war er so nah gekommen, dass nach seinem Tod aus seinem Leib Blut und Wasser flossen. Das sogenannte heilige Charbelöl. Er ist wie sein göttlicher Meister ein Arzt für Seele, Leib und Geist. Er wirkt im Namen seines Meisters die verschiedensten Wunder. Das ist ein Auszug aus dem Vorwort zum Geleit, verfasst von Nabi Yamin, dem Gründer des Vereins Solidarität Libanon, Schweiz, SLS. Pater Gottfried hat diese Schrift über den heiligen Charbel Makluf verfasst. Pater Gottfried trat 1974 in den Franziskanerorden ein und wurde 1981 zum Priester geweiht. Er leitet als Guardian das Franziskanerkloster in Nevels und er ist ein gefragter Exerzitienleiter und Buchautor. Und so bin ich heute in Nevels im Kloster bei Pater Gottfried Egger und er stellt uns die Schrift vor, worauf ich mich freue. Am Mikrofon ist die Andrea Marti und so möchte ich Sie, Pater Gottfried, bei Radio Gloria ganz herzlich willkommen heißen.
Ja, grüß Gott, Frau Marti.
Pater Gottfried, wie ist es dazu gekommen, dass Sie diese wunderbare Schrift verfasst haben?
Ja, schon einige Jahre befasse ich mich mit diesem Heiligen aus dem Libanon. Eine ganz eindrückliche Gestalt. Und ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, bei meinen Mitbrüdern in Harissa, in der Nähe des National-Marianischen Heiligtums Libanons zu sein und wo unsere Brüder ein Franziskanerkloster haben. Und dort habe ich mit dem Guardian auch, er hat uns verschiedene Dinge im Libanon gezeigt. Unter anderem sind wir auch beim Grab vom heiligen Charbel gewesen. Wir sind auch an seinen Geburtsort gereist. Und diese Gestalt hat mich dann, ja, ich habe mich da schon vorher mit ihr beschäftigt, aber noch tiefer berührt. Und es war mit einem Anliegen, ja, ihn noch vielleicht einigen Menschen mehr zu erschließen, so wie ich ihn auch sehe. Und darf ich ihn jetzt so mit diesem Büchlein ein wenig vorstellen, sein Leben, aber besonders auch seine Schwerpunkte seiner Geistigkeit.
Wer war denn der heilige Charbel Makluf vom Libanon?
Der Heilige ist in Beka Kafra im Gouvernement Libanon am 8. Mai 1828 auf die Welt gekommen. Sein Geburtsdorf gilt als das höchstgelegene des Libanon, ja sogar des Mittleren Ostens. Es ist auf 1800 Metern, wo dieser Mann geboren wurde, in eine ganz einfache Bauernfamilie. Er hatte noch zwei Brüder und zwei Schwestern. Und sein Vater ist dann ins Militär eingezogen worden und ist dann eigentlich im Dienst da gestorben, hatte wahrscheinlich ein Herzleiden, so dass also der kleine Charbel, der das jüngste Kind war in der Familie, schon sehr früh halbweise wurde. Die Mutter Brigitta war eine sehr tüchtige Hausfrau. Sie war aber auch eine Person, die sehr viel betete. Und es wird überliefert, dass sie mit dem kleinen Charbel, der hieß damals Josef Anton, täglich zur Heiligen Messe ging. Sie müssen sich vorstellen, es ist ein Berggebiet, 1800 Meter auf der Höhe. Nicht umsonst wird ja auch der Libanon, die Schweiz des Nahen Ostens genannt. Das ist also ein raueres Klima dort. Und in den strengen Wintern ist also die Familie dann ins Tal zu den Verwandten gezogen, weil es da scheinbar oben einfach sehr hart war. Die Witwe musste nun allein für diese Kinder sorgen, aber nach orientalischem Brauch hat ihr dann ihr Schwager Danus Zarur sie unterstützt. und sie ist dann nur 2 Jahre Witwe geblieben, danach hat sie wieder geheiratet. Und das ist auch noch ganz interessant, ihr Mann, der hat sich dann nachher zum Priester weihen lassen. Nach ostkirchlicher Tradition können, wie in der frühen Kirche, eben verheiratete Männer zu Diakonen und Priestern werden. Die maronitische Kirche, zu der ja der heilige Charbel gehört, die maronitische Kirche ist mit Rom uniert, also sie anerkennt den Papst als Oberhaupt, und diese maronitische Kirche geht zurück auf den syrisch-aramäischen Mönch Maron, und diese maronitische Liturgie gehört zur syrisch-arabischen Kultsprache und zur westsyrischen Tradition der antiochenischen Liturgiefamilie. Das ist auch so, dass in der Liturgie es Elemente gibt, wo dann die aramäische Sprache zum Zug kommt, nicht nur die arabische, sondern vor allem auch die aramäische, und das ist ja wiederum die Sprache Jesu, so wie zum Beispiel die Wandlungsworte werden zum Beispiel eben in aramäischer Sprache gesprochen. Also diese maronitische Kirche gehört zu den unierten Ostkirchen der römisch-katholischen Kirche, und sie haben auch ein eigenes Kirchenrecht, und weil das so ist, ist es also bei ihnen auch möglich, in diesem Kirchenrecht ist es auch vorgesehen, dass verheiratete Männer, also Priester oder Diakon, werden können. So war das dann beim Stiefvater des heiligen Charbel, und der hat dann seinem Stiefvater Dominik immer wieder, ist er ihm nachgegangen, das heißt, dass als Kleinkind schon sei er ihm auf Schritt und Tritt gefolgt, er hätte immer bei jeder Messe ihm ministriert. Und dazu kam auch, dass die Mutter 2 Brüder hatte, die waren Maronitenmönche. Und so ist das auch der kleine Josef Anton schon sehr früh mit der geistlichen Welt in Verbindung gekommen. Also durch seine Onkel und eben durch seinen Stiefvater, der Priester war. Es wird auch gezeigt, dass er sich immer wieder in der Nähe seines Wohnhauses, gab es eine Grotte, wo ein Marienbild hing. Dort hat sich der kleine Charbel schon bevor er in die Schule ging, hat er sich dort zum Gebet zurückgezogen. Er hat dann Schule besucht, ich weiß nicht genau, mir ist nicht bekannt aus den Quellen, wie viele Jahre. Er hat sicher die Grundschule besucht, und zwar auch bei maronitischen Priestern. Und er konnte dann einerseits lesen und rechnen lernen, aber das war natürlich auch immer in der Verbundenheit auch mit dem Glauben. Das heißt also, er hat da auch die maronitische Liturgie intensiver kennengelernt, auch diese verschiedensten Gesänge, die in dieser Liturgie verwendet werden, auch mit denen ist er dann groß geworden. Wie gesagt, er hat immer wieder auch seine Onkel besucht, die in Klöstern lebten, die sehr zurückgezogen lebten, als Asketen und Einsiedler, und das hat ihn zutiefst berührt. Und deswegen ist er dann auch ja, mit über 20 Jahren, also kaum 20-jährig, ist er dann von zu Hause weggegangen. Er hat sich kaum verabschiedet. Er hat sich gesagt, ich muss jetzt Gott mehr gehorchen als dem Menschen, und ist dann ins Kloster eingetreten nach St. Antonius in Kuzhaia, wo er dann das Noviziat begonnen hat. Und man hat ihm den Namen Charbel gegeben. Sein Onkel, der ja eben für eigentlich so eine Art rechtlicher Erzieher war, und seine Mutter wollten ihn dann wieder zurückholen. Und er hatte dann ihnen nur gesagt, liebe Mutter, lieber Onkel, ich weiß sehr wohl, was ich euch verdanke und was ich euch, wenn auch ungewollt, angetan habe. Aber da mich der Herr ganz und gar für sich gefordert hat, kann ich nicht Nein sagen, und ihr könnt es ebenso wenig. Ich glaube, gerade auch aus dieser Antwort sehen wir, wie fest überzeugt der junge Charbel war, dass Gott ihn eben für diesen Weg berufen hat. Da konnte es letztlich geben, was es wollte. Er war nicht mehr zurückzuholen. Das war für ihn klar. Und es wird dann auch eine Antwort der Mutter überliefert, wenn sie sagt: Wenn du kein guter Mönch werden könntest, würde ich dir sagen, komm nach Hause. Aber jetzt weiß ich, dass der Herr dich zu seinem Dienst beruft. Und in meinem Schmerz, von dir getrennt zu sein, sage ich in aller Ergebenheit: Er möge dich segnen, mein Kind, und aus dir einen Heiligen machen. Also das war die Antwort der Mutter, die doch ja ihr jüngstes Kind hier hergeben musste, und das war dann natürlich sicher endgültig. Im Noviziat musste dann junge Novize die verschiedensten Arbeiten verrichten. Er musste Kleider waschen, hat Brot gebacken, schreinerte Möbel, pflegte auch den Garten, ja, war auch als Schuhmacher tätig, aber vor allem betete er und betete sehr viel, und er züchtigte dabei auch seinen jungen Körper. Die Regel der Maronitenmönche verbot auch jegliche Begegnung mit Frauen. Sogar mit seiner Mutter, und so ist es wahrscheinlich gewesen, wollte der Novize Charbel dann nur durch die geschlossene Türe sprechen. Nachdem sich angeblich ein neugieriges Mädchen ihm genähert hatte, die in der Seidenraupenzucht da im Kloster tätig war, hat Charbel dann das Kloster gewechselt. Er ist dann nach San Marun in Anaya gekommen. Das ist also der Ort, wo er dann die größte Zeit seines Lebens verbracht hat, wo er dann auch am 1. November 1853 seine Ordensgelübde ablegte. Nach der Überlieferung war er zuerst eine Art Laienmönch, also Laienbruder, bis dann sein Seelenführer, Pater Elisha al-Hardini, der als Eremit in dem Kloster St. Marun lebte, ihm dann den Weg zum Priestertum ebnete. Danach ist er dann in ein anderes Kloster gekommen, nach Kfifan, St. Cyprian bei Batrun. Dort war scheinbar sein Onkel, also einer dieser zwei Mönche, war dort auch als Spiritual tätig in diesem Priesterseminar, das heißt in diesem Seminar der jungen Mönche, der Maroniten, die dort ihre Ausbildung hatten. Was ganz wichtig ist zu sehen: Die Professoren wollten den Studenten, sie wollten sie nicht zu Gelehrten formen, sondern sie wollten sie vor allem zu tugendhaften Ordensleuten heranbilden. Da waren zuerst die Tugenden und erst dann später die Wissenschaften gefordert. Und Pater Charbel hatte dann einen ganz hervorragenden Lehrer. Es war Pater Nimatallu al-Hardini, der dann allerdings nach dem heiligen Charbel auch heilig gesprochen worden ist. Pater Hardini war Generalassistent seines Ordens, war also der wichtigste Vertreter seines Ordens. Er war, wie gesagt, Theologieprofessor an zwei Klosterschulen, und er war schon zu Lebzeit in seiner Heiligkeit berühmt. 1997 hat Papst Johannes Paul II. Ihn selig und dann 2004 heilig gesprochen. Also dieser großartige Lehrer hatte einen ganz wichtigen, entscheidenden Eindruck auf den jungen Bruder Charbel. Seine Spiritualität, also die Spiritualität des Pater Hardini, konzentrierte sich in brennender Liebe auf das Sakrament der Eucharistie. Genauso hat er eine große, innige Verehrung zu Gottes Mutter Maria. Sie müssen sich vorstellen, das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens war fester Bestandteil seines Glaubens, obwohl dieses damals noch nicht offiziell von der Kirche verkündet war. Also dieser große Geistesmann besaß ebenso eine bemerkenswerte Kenntnis der aramäischen Sprache, was ihm da natürlich auch erlaubte, diese unschätzbaren Reichtümer der östlichen Kirchenväter zu erläutern. Er konnte also diesen jungen Mönchen ein Gut weitergeben, das großartig war. Wie gesagt, Bruder Charbel wurde von diesem Lehrer ganz besonders geprägt. Während seines Studiums entwickelte sich eine tiefe Liebe zur Heiligen Schrift, also zur Bibel, aber ebenso durch diesen hervorragenden Professor eine große Liebe auch zu den Schriften der Väter, die für ihn zur Quelle seines geistigen Lebens wurde. So können wir sagen, wurde Charbel nicht nur zu einem Gelehrten herangebildet, sondern vor allem zu einem Heiligen. Obwohl der heilige Charbel, muss man das sagen, er war ein ausgezeichneter, großartiger Theologe dann. Als der junge Mönch dann Pater Hardini einmal kurz vor der Priesterweihe anvertraute, dass es für ihn eine große Ehre bedeute, als armer, ungebildeter Bauer Priester werden zu dürfen, sagte ihm Pater Hardini: Priester sein, mein Sohn, heißt wie Christus sein. Um so zu werden, gibt es nur einen Weg, nämlich den Kreuzweg. Verpflichte dich dazu, ohne schwach zu werden, dann wird dir geholfen. Ja, ich glaube, Pater Charbel hat aus diesen Worten Zeit seines Lebens gelebt. Am 23. Juli 1859 wurde Pater Charbel im Kloster Bekerke, dem Sitz, wo auch der maronitische Patriarch seinen Sommersitz hat, zum Priester geweiht. Er war damals 31 Jahre alt. Seit diesem Tag war dem heiligen Charbel das Feiern der heiligen Messe immer Mittelpunkt seines Lebens. Und nun vielleicht noch eine interessante Begebenheit zu seiner Priesterweihe war natürlich auch seine Mutter, seine betagte Mutter zugegen, sein Onkel Danus, seine Geschwister. Sie alle waren tief bewegt von dieser Feier, an der sie da teilnehmen konnten, und wollten dann den heiligen Charbel einladen, dass er doch in Bekka Kafra, in der Heimatgemeinde, eine Primizmesse feiern sollte. Wir würden das selbstverständlich annehmen, dass ein junger Priester dann in seiner Heimat die Primizfeier hält. Doch der Neugeweihte lehnte ab. Es war nach seiner Überzeugung, gehörte es nicht dazu, dass ein Mönch außerhalb des Klosters sein würde, und er hat darauf verzichtet, in seiner Heimat die Primizmesse zu feiern, weil er sich gesagt hat: Ich bin Mönch, ich gehöre dem Kloster und das ist bei uns nicht Brauch. Also hier sehen wir schon, dieser junge 31-jährige Priester ist geprägt von einer strengen Hingabe an die Einsamkeit und ebenso an die Ordensregel. Und diese beinhaltete auch die völlige Loslösung von der Welt und den Seinen. Ja, er verwirklichte das, was Jesus zu einem sagte, der ihm nachfolgen wollte, aber zuerst von den Seinen Abschied nehmen wollte, sagte ja Jesus: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückschaut, taugt für das Reich Gottes.
دل من عنا يا شرب صلي عنا ضوي بسراجك بالمي ضوي العتم بموطنا تلي والوادي أهلي وبلادي كلتنا من صلي لك يا شرب انت منا Yeah.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Gottfried Egger vom Kloster Nevels und er stellt uns seine Schrift über den heiligen Charbel versunken in Gott vor und ich freue mich auf seine weiteren Ausführungen. Pater Gottfried, Sie haben die Schrift verfasst, versunken in Gott über den heiligen Charbel. Wie haben Sie diese Schrift strukturiert, wie sind Sie das angegangen und wie wurde diese Schrift illustriert?
Ja, ich habe eigentlich so im ersten Teil das Leben relativ kurz skizziert und dann so an Schwerpunkte herausgehoben, zum Beispiel auf dem Weg der Heiligkeit, das ist ganz interessant, dem nachzugehen. Das ist dieses typische Einsiedlerleben, das er dann im zweiten Teil seines Lebens ganz intensiv führt. Seine Beziehung zur Schöpfung, die eigentlich wunderbar ist, die mich als Franziskaner natürlich besonders auch berührt, weil da finden wir wieder Parallelen auch zum heiligen Franziskus. dann habe ich auch über seinen Heimgang und seine Wunder und Wunderheilungen ein paar Dinge auch eingefügt. Und dann kommt zu einem zweiten Teil, der noch größere Teil ist, nämlich seine Spiritualität mit seinen Schwerpunkten. Kann ich vielleicht Ihnen gerade, was ich jetzt als Schwerpunkte herauskristallisiert habe, sein Gehorsam, dann seine radikal gelebte Armut, Gebet und Stille, dann auch ein wichtiger Teil, der zu seinem Leben gehört, eben Gebet, Stille. Er ist ja eigentlich ein Eremit dann geworden. Er war geprägt auch von einer marianischen Frömmigkeit, wie wir schon gehört haben. Die ist bei ihm sehr stark. Und dann noch ein letztes, nach meines Wissens das stärkste: Er ist ein Heiliger der Eucharistie. Also der ist durch und durch von der Eucharistie geprägt und er lebt ganz daraus, und das können wir besonders in seinem Priestersein feststellen. Dann nach diesen Schwerpunkten der Spiritualität habe ich noch ein paar Gebete auch da drin, die eigentlich von Kaplan Katriner stammen. Das war der spirituelle Leiter auch der SLS, also dieser Solidarität Libanon-Schweiz. Der hat diese Gebete verfasst. Und dann habe ich auch ein sehr schönes Gebet vom heiligen Charbel gefunden. Das ist das Einzige, was, vielleicht gibt es noch andere, aber ich habe nur das gefunden. Dann habe ich eine Novene verfasst. Das ist ja einfach diese 9 Tage. Und dann habe ich auch eine Litanei. Da muss ich auch sagen, als Grundstruktur habe ich die von Kaplan Katrine genommen, habe diese aber dann noch ein bisschen erweitert. So ist diese Litanei dann auch entstanden. Das wäre eigentlich so zum Inhalt des Büchleins.
Und illustriert ist es auch sehr schön. Wer hat da mitgewirkt?
Ja, also beim Cover, also beim Buchdeckel, habe ich ein Gemälde von José de Neve, das ist im ehemaligen Kapuzinerklosterkirche in Stans, ist das gemalt, zusammen mit einem Bruder Klausenbild. Das ist eigentlich vor allem auch von der Bewegung Solidarität Schweiz-Libanon entstanden, weil die haben auch immer dort Gebetsanlässe. Und ich finde dieses Bild sehr schön, sehr passend. Und innen im Büchlein hat mir dann ein Bekannter von mir, Karl-Heinz Fries, hat dann aus Rapperswil, der hat dann die Bilder dazu gemalt, so ein bisschen illustriert, sein Leben illustriert.
Es wurden seine Gebetsbitten immer wieder erhört und es gibt diverse Wunder. Können Sie vielleicht ein Beispiel dafür machen?
Ja, es hat da ganz interessante Wunder, die uns überliefert sind. Also da gibt es ja, muss ich da mal vorstellen, am 16. Februar 2015 erzählte der Archivar des Klosters von Anaya, Pater Luis Matar, berichtete von 26.000 Wunderberichten, die digital erfasst sind und mit ärztlichen Zeugnissen versehen. Also eigentlich unglaublich viele, unglaublich viele. Und die vor allem eben in den letzten Jahren auch geschehen sind. Vielleicht kann ich mal mit einem Wunder beginnen, das von einem Muslim erzählt wird. Er war ein Muslim, der meines Wissens namenslos ist, wurde gefangen im Gefängnis und ihm drohte die Gefahr, dass er erblinden würde. Dann verspricht er, 50 libanesische Pfund für wohltätige Zwecke zu spenden, wenn ihm durch die Fürsprache des heiligen Charbel die Augen wieder geheilt würden. Es wurde ihm dann Charbelöl auf die Augen gestrichen. Er hat die Augen damit benetzt und ist dann sogleich geheilt worden. Also dieser Moslem heißt Ali Mureba. Eine Imane Al-Zuki hat als die Ärzte bei ihr 2009 Brustkrebs im vorgesetzten Stadium diagnostizierten, hat sich gleich an den heiligen Charbel gewendet. Dieser ist ihr dann im Traum erschienen und hat sie geheilt. Am nächsten Morgen ist von diesem Tumor nichts mehr zu sehen. Und dann eine ganz interessante Heilung, die meines Erachtens, ja, bei anderen Heiligen, so etwas habe ich jetzt noch nirgends gehört. Es ist die Libanesin Nohat El-Khami, eine Mutter von 11 Kindern, war etwa 50 Jahre alt, war partiell linksseitig gelähmt. Das war verursacht durch eine Arteriosklerose der Halsschlagadern. In der Nacht vom 22. Januar 1993 hatte sie so starke Schmerzen, dass sie den Herrn bat, wenn sie nicht geheilt werden könne, wenigstens sie zu sich zu nehmen. Als sie dann eingeschlafen war, sah sie bei ihrem Bett zwei Mönche in einem Lichtstrahl auf sie zukommen. Einer erkannte sie gleich, es war der heilige Charbel. Er sagte zu Nohat: «Ich bin gekommen, um dich zu operieren.» Ja, Nohat war etwas ängstlich, da sie sich vor einer Operation ohne Narkose fürchtete. Da sah sie auch die Gottesmutter, die bei den beiden Mönchen stand. Pater Charbel legte seine Hand auf ihren Hals. Der zweite Mönch war der heilige Marun, also der Heilige, der Patron des Klosters ist, wo der heilige Charbel gelebt hat, viele Jahrhunderte früher. Das ist auch interessant. Er assistierte, dieser heilige Marun, indem er ihr ein Kissen unter den Rücken schob und den Kopf stützte. Anschließend forderte er sie auf, ohne Röhrchen aus dem Wasserglas zu trinken, das neben ihr stand. Und in diesem Moment erwachte Nohat im Bett, sitzend, und merkte, wie das Wasser durch ihre Kehle rann und sie Arm und Bein wieder normal bewegen konnte. An beiden Seiten des Halses, das ist auch etwas ganz Phänomenales, befand sich dann eine Schnittwunde von jeweils 12 Zentimetern Länge. Das ist erst der erste Teil. Eine Woche später erschien ihr der heiligen Charbel noch einmal und sagte sinngemäß: «Ich habe dich operiert, damit die Menschen es sehen und dadurch zum Glauben zurückfinden. Ich bitte dich, ab jetzt jeden 22. eines Monats zur Einsiedelei zu kommen und an der heiligen Messe teilzunehmen.» Soweit diese Aussage vom heiligen Charbel. Und was interessant ist, seitdem bluten ihre Wunden, also dort, wo sie operiert worden ist, immer am 22. des Monats während der heiligen Messe, wo sie immer an dieser Wallfahrt teilnimmt, wo Tausende von Leuten auch mit dabei sind. Also Sie sehen, das ist doch ein ganz spezielles Wunder, also dass da zwei Heilige in der Nacht diese Frau operieren, also der heilige Charbel operiert und der heilige Marun assistiert. Das ist eigentlich wunderbar, wie sehr die geistige Welt mit uns verbunden ist. Also hier haben wir ein wunderbares Zeugnis. Und diese Frau, wie gesagt, ist gesund.
Unter anderem gibt es ein Foto vom heiligen Charbel in dieser Schrift. Wie ist es dazu gekommen?
Es gibt keine Fotos vom heiligen Charbel, die zu Lebzeiten gemacht worden sind. Umso mehr erstaunlicher ist es, dass es ein Foto gibt nach seinem Tod. Das war eigentlich so, da sind eine Gruppe junger Theologiestudenten und Mönchen haben einen Ausflug gemacht, scheinbar von einem anderen Kloster, nach Araya, um die Einsiedelei des heiligen Charbel aufzusuchen. Dann haben sie vor der Kapelle der Einsiedelei, wo der Heilige ja sein ganzes Leben da drin gewesen ist und gebetet hat, geopfert hat, die Messe zelebriert hat, vor der Fassade haben sie dann ein Bild gemacht, ein Gruppenfoto. Das war 1952. Und interessant ist dann, als sie das Bild dann anschauen, da war einfach noch ein Mönch dazwischen. Der war ja gar nicht dabei. Und dann haben sie es untersuchen lassen von älteren Mitbrüdern und haben dann festgestellt, ja, das ist der heilige Charbel. Ganz speziell. Also das ist interessant, dass also dieses Wunder dieses Fotos, man könnte ja sagen, ja, man kann da so schöne Fotomontagen machen heute. Das ist nicht das, nein, es ist sogar im Heiligsprechungsprozess ist das auch mit ein Wunder bezeichnet. Also das ist also, man hat das also sehr, sehr klar auch untersucht gehabt. Gell? Das ist wirklich speziell.
Was denken Sie, Pater Gottfried, würde uns der heilige Charbel sagen?
Ja, ich glaube, der heilige Charbel würde uns sagen, schaut, welche Schätze ihr in der Kirche habt, besonders die Sakramente. Der heilige Charbel wird auch als Wunderarzt bezeichnet, der immer wieder zu den Menschen gegangen ist. Und dieser Wunderarzt, muss man einfach sagen, hat auch damit zu tun, dass er ja eigentlich ganz im Grunde genommen ein Priester war, der die Sakramente feierte. Und immer wieder, wenn solche Wunder geschahen, dann war es immer in einem Zusammenhang mit den Sakramenten. Er ist zum Beispiel, wenn er auf Aushilfe geschickt worden ist, dann haben die Leute ihn aufgesucht, die sind ihm nachgesprungen. Sie war bekannt als großartiger Beichtvater. Und obwohl er zum Teil sehr streng war mit seinen Pönitenten, der also ihnen nicht einfach das alles so leicht dann genommen hat, weil er selber ein äußerst asketischer Mensch gewesen war, der unglaubliche Dinge eigentlich da gelebt hat. Ich kann das kaum vorstellen, der heutige Mensch, wir Verweichlichten. Er hat dann immer auch zum Beispiel auch in die Seele des Menschen schauen können, hat klar sagen können, da ist etwas nicht in Ordnung und da musst du dich verändern. Oder er hat auch Leuten dann gesagt, du wirst nicht mehr lange leben. Er hat natürlich auch, eben nochmals auf das zurückzukommen, eine große Liebe für die Eucharistie gehabt. Er möchte auch uns sagen, schaut, welch großes Geschenk ihr da habt mit der Eucharistie. Verehrt das, haltet Anbetung. Er ist Stunden und Stunden, ganze Nächte hindurch, hat er vor dem Allerheiligsten gebetet. Er hat sich so in diesen Jesus hineingedacht, in der Eucharistie, dass er selber zu einer Eucharistie geworden ist, möchte ich sagen, ja. Er möchte uns wirklich auch wieder ganz bewusst auch diese Schätze, die die Kirche uns da anbietet, darauf aufmerksam machen. Dann haben wir gehört, dass er ein Mensch war, der ja als Einsiedler gelebt hat, der auch im Kloster, also muss es so sagen, er hat ungefähr 16 Jahre im Kloster in der Gemeinschaft gelebt und danach noch so viele Jahre dann ganz als Einsiedler. Das war nicht jedem Mönch erlaubt, dass er da Einsiedler sein konnte. Es waren also nur den ganz Bewährten wurde das dann gegeben, wie der heilige Charbel war ein solcher Bewährter. Und man hat immer wieder auch gesehen, wie der ganz innerlich war, eben in Gott versunken. Er hat nicht viel gesprochen. Wenn Leute ihn aufgesucht haben, Mitbrüder auch, ist er meistens mit einem heiligen Buch gekommen und hat gesagt, du, lesen wir da miteinander jetzt aus dieser Biografie des heiligen Benedikt, damit wir beide davon einen Gewinn haben. Und nachdem er dann diese, sagen wir mal, Kurzbiografie gelesen hatte oder der andere, dann hat er das Buch zugeschlagen, ist dann zugemacht und ist dann weitergegangen, oder? Das war eigentlich alles, was er mit den Leuten dann gesprochen hat. Klar, wenn sie ihn zum Rat gefragt haben, über ein Thema hat er mit ihnen schon gesprochen, aber er war sicher nicht der jetzt da große Gespräche führte, sondern er war ein ganz schweigender Mensch. Und ich glaube, wir Menschen von heute würden gut daran tun, von ihm ein wenig zu lernen, ein bisschen mehr zu schweigen und weniger zu reden. Er war ein Mensch, der ganz auf seine innere Stimme, die in ihm sprach, hörte. Er ist, wie von Franziskus gesagt worden ist, er hat nicht nur gebetet, er ist selbst zum Gebet geworden.
Diese Schrift, die Sie verfasst haben, Versunken in Gott, ist sehr spannend. Möchten Sie, Pater Gottfried, abschließend noch ein Wort an die Zuhörerschaft richten?
Also der heilige Charbel ist meines Erachtens ein Mensch, der uns wirklich lehrt, dass wir noch inniger Gott suchen sollen.
Danke vielmals, Pater Gottfried. Würden Sie uns abschließend den Segen noch spenden?
Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Charbel, des heiligen Maron, segne, behüte und begleite euch an diesem Tag der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke vielmals, Pater Gottfried, für diese Ausführungen, und ich wünsche Ihnen von Herzen und der ganzen Franziskanergemeinschaft weltweit reicher Gottessegen, und möge auch der heilige Charbel euch immer wieder beschützen, begleiten und stärken. Und ich wünsche Ihnen einfach alles Gute, Pater Gottfried.
Ja, herzlichen Dank, Frau Marti, auch Ihnen Gottes Segen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Interesse haben an dieser Schrift, in der es übrigens auch Gebete, Novenen, Litaneien etc. gibt, wenn Sie da Interesse haben, dann können Sie das im Miriam Verlag in Jestetten bestellen. Und die ISB-Nummer lautet 978 3 87 449-417-5. Das beim Miriam Verlag in Jestetten. Und so verabschiede ich mich, die Andrea Marti, von Ihnen allen und wünsche Ihnen reiche Gottes Segen. Dankeschön.